Guten Abend, ihr Lieben. Wisst ihr, wie manche Menschen, vorwiegend in Ostdeutschland, das nennen, was wir Freizeiten nennen? Ja genau, Rüstzeiten heißt das da. Das hat mich, als ich in Ostdeutschland arbeitete, lange Zeit irritiert, weil wir ja in der Kirche ja so tendenziell eher so friedensorientiert sind. Also meine Frage immer, wer rüstet sich da und wozu? Naja, das hat einen geistlichen Hintergrund. Ich habe euch dazu einen Bibeltext mitgebracht, der in eine ja hochgradig aufgeladene Konfliktsituation hineinspricht, wo man tatsächlich gut beraten ist, mit Rüstung hineinzugehen, auch wenn es erstmal ganz harmlos klingt. Also hört euch mal an, was der Paulus einer seiner Gemeinden, nämlich der in Philippi im 2. Kapitel schreibt. Da heißt es: Es gibt über euch so viel Gutes zu berichten. Als Menschen, die mit Christus verbunden sind, ermutigt ihr euch gegenseitig und seid zu liebevollem Trost bereit. Man spürt bei euch etwas von der Gemeinschaft, die der Geist Gottes bewirkt, und herzliche, mitfühlende Liebe verbindet euch. Also großes Lob hier. Darüber freue ich mich sehr. Vollkommen aber ist meine Freude, wenn ihr euch ganz einig seid, in der einen Liebe miteinander verbunden bleibt und fest zusammenhaltet. Weder Eigennutz noch Streben nach Ehre sollen euer Handeln bestimmen. Im Gegenteil, seid bescheiden und achtet den anderen mehr als euch selbst. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil, jeder von euch soll auch das Wohl des anderen im Auge haben. Als ich diesen Text las, erinnerte ich mich an einen politischen Salon bei Freunden, bei dem der damalige Minister Norbert Röttgen zu Besuch kam. Und auf die Frage, warum er in die Politik gegangen sei, antwortete der zu meiner Verwunderung, dass er Kampfsport liebe. Ich sah den Politikbetrieb bis dahin mehr als so ein fein austariertes Kompromissgeschäft und wunderte mich über diese Antwort. War auch eine andere Zeit damals, muss man sagen. Nicht damals ahnte man noch nichts von all den angriffslustigen Männern, die heute wilde Sau spielend die diplomatische Nachkriegsarchitektur ins Wanken bringen. Damals, muss ich sagen, war ich echt verblüfft. Und fast noch mehr hat mich bei der Beschäftigung dann mit dem heutigen Predigttext verwundert, dass Christsein ja auch Kampfsport ist. Im Philipperbrief ruft Paulus im 1. Kapitel seine Gemeinde auf, mit ihm mitzukämpfen für das Evangelium. An anderer Stelle in Paulus' Briefen ist von einer geistlichen Waffenrüstung die Rede. Paulus kann auch von Triumphzügen sprechen, wie man sie aus dem Alltag siegreicher Cäsaren kennt, die bei der Rückkehr in ihre Stadt die Gefangenen und das Erbeutete aus der zurückliegenden Schlacht der johlenden Menge präsentiert und sagt: Schaut her, wir haben gewonnen. Tja, willkommen also in der Kampfsportgruppe Expoval. Heute ist Kampftraining angesagt. Blut, Schweiß und Tränen, sage ich mal. Wir entrollen gleichsam geistig das Banner mit dem Spruch Heraklits: Der Kampf, der Widerstreit ist der Vater aller Dinge. Einen Moment. Ist doch eigentlich verwirrend, nicht? Das Christentum, das haben wir so mehr in dieser Metaphorik von Sozialarbeit, Psychotherapie und Wellness so verortet, ne? Ist Kirche nicht dieser Ort, wo alle so friedlich und so höflich und auch so samtpfotig miteinander umgehen? Ich meine, es ist ja schön, wenn es harmonisch zugeht, aber das ist natürlich auch längst nicht immer der Fall. Nein, es geht beim christlichen Glauben ohne Frage auch um Kampf. Da ist anscheinend etwas nicht von selbst zu haben. Da gibt es widerstreitende Interessen, Gott bewahre auch in der Gemeinde und sogar in so einer Vorzeigegemeinde wie Philippi. Denn was über die berichtet wird, ist schon beeindruckend. Er sagt, es gibt über euch so viel Gutes zu berichten, beginnt total positiv. Als Menschen, die mit Christus verbunden sind, ermutigt ihr euch gegenseitig und seid zu liebevollem Trost bereit. Man spürt bei euch etwas von dieser Gemeinschaft, die der Geist Gottes bewirkt, und herzliche, mitfühlende Liebe verbindet euch. Geisterfüllt, liebevoll, herzliche Gemeinschaft, Mitgefühl. Donnerwetter, möchte man sagen, das ist doch großartig. Da will ich hin. Wer kommt mit?
Der kommt nicht. Ja, die anderen sind sehr zurückhaltend. Ich schätze eure Diplomatie. Ja, aber vielleicht habt ihr aber auch einfach weitergelesen. Nicht? Im 4. Kapitel desselben Briefes ruft Paulus dann nämlich einige Gemeindeglieder namentlich zur Ordnung und zum Frieden, sodass man leider sagen muss, Mist, das Reich Gottes ist doch noch nicht angebrochen. Meine geistlichen Geschwister, diese buckelige Verwandtschaft, die haben sich schon wieder durch ihr Verhalten stinkend gemacht. Oder nüchtern, es gibt Streit. Wo Menschen aufeinandertreffen, sind Meinungsverschiedenheiten an der Tagesordnung. Wie eine Gemeinde sein sollte, in welche Richtung es gehen soll, was wichtig ist, was nachrangig, da ist man sich schlicht uneinig in Philippi. Tja, wie geht man nun mit dem Unabänderlichen um? Man könnte die Augen davor verschließen, kann man machen. Man harmonisiert das so, streicht so mit Honig drumherum und sagt, ach, ist alles nicht so schlimm. Man kann auch sagen, sowas gibt es bei uns überhaupt nicht. Es ändert aber nichts daran, dass der Elefant im Raum steht. Und außerdem ist das Gerede und das Gemunkel bald unüberhörbar. Ja, was hat das mit Kampf und Krieg zu tun? Fragt das vielleicht jetzt mancher. Ja, vielleicht mehr als man ahnt. Bei Konfliktmanagement-Coachings, da legt man den Teilnehmern gern so ein Schaubild hin von der sogenannten glasischen Treppe. Ich weiß nicht, wer davon schon mal gehört hat. Und dann lässt man den Coachee das Maß an Eskalation in dem Konflikt einschätzen, in dem er gerade ist. Und jede Stufe hinunter kommt dem Abgrund in Richtung totaler Krieg ein bisschen näher. Da ist der Weg fließend, nicht von der Kommunikationsstörung über Misstrauen, über Koalitionsbildung, über Drohstrategien, Verdinglichung des Gegners bis zur offenen Kriegsmoral, ja, mit Vernichtungsrhetorik. Gibt's alles. Gibt's sowas auch in Gemeinden? Leider ja. Und der Kampf, den es zu führen gilt, ist einer der schwersten Kämpfe, nämlich der Kampf gegen sich selbst. Gegen den eigenen Schweinehund, gegen das adamitische Ich, das Ich außerhalb von Christus. Die Bibel ist da total realistisch. Dieser Kampf ist ohne Gottes Hilfe nicht zu gewinnen, weil wir uns unserer selbst leider als Alliierten in diesem Krieg nicht sicher sein können. Also dieses rousseauische Märchen vom Menschen, der im Kern angeblich gut sei, das kauft die Bibel nicht ab. Sie weiß, Martin Buber hat das mal formuliert, dass wenn sich zwei Menschen begegnen, dann stehen sich zwei Abgründe gegenüber. Und die Bibel weiß auch, dass Menschen fallen können, auch christlich gesinnte Menschen. Und da heißt es kämpfen, dass Christus in uns Gestalt gewinnt, gegen all die anderen Regungen, die uns in eine ganz andere Richtung ziehen wollen. Kämpfen, damit Menschen an unserem Leben erkennen, dass da ein Gott ist, der sich in unseren Niederlagen verherrlicht und der durch seine Gnade heilen kann. Und meiner Erfahrung nach ist das keine lineare Erfolgskurve, sondern eher wie so ein Finanzindex, der mal hoch und mal runter geht, also so ein Zickzackkurs. Kämpfen. Wir müssen kämpfen, sagt Paulus. Und er legt in unserem Predigttext eine großartige Trainingseinheit vor. Ich habe ja nun das Privileg, immer wieder in der Bibel lesen zu dürfen. Und ich muss auch heute wieder sagen, die Bibel ist ein ziemlich gutes Buch. Denn sie legt sehr genau den Finger in die neuralgischen Punkte, wo wir den Kampf zu verlieren drohen. Gerade auch, weil unsere Strategien oft von naiven, weil den Gegner unterschätzenden Voraussetzungen ausgehen. Drei Hinweise von Paulus, die ich aus dem Text als Impulse für uns weitergeben möchte. Erstens, übt euch in Einheit. Zweitens, seid bescheiden. Und drittens, nehmt aneinander Anteil. Drei unscheinbare Ratschläge, die es aber, wenn man näher hinguckt, in sich haben. Also haltet durch, es geht ja um Kampf und nicht um Kirchenschlaf. Deshalb Punkt 1, Einheit. Übt euch in Einheit, heißt es. Da war ich ehrlich gesagt zuerst ein bisschen genervt, als ich das las. Ich dachte nämlich, jetzt kommt diese ganz erwartbare Einheitssoße. nicht, wo sich alle zusammenreißen und ihre Differenzen wegbeten sollen. Und am Ende dieser berüchtigten Gebetsrunden unterscheidet sich das alles kaum von so einer gruppendynamischen Sitzung, wo man den Einzelnen, den Gruppenwillen bzw. den Willen dessen, der das höchste Manipulationspotenzial besitzt, dann unterjubelt. Und das Ganze nennt man dann Einheit. Nee, solche unlauteren Prozesse gibt es zwar durchaus auch fromm bemäntelt, wo man sich im Gebet scheinbar höhere Weihen herbeiholt und dabei doch allzu leicht Gottes Willen mit dem eigenen verwechselt. Ja, leider muss man auch das sagen, der adamitische Mensch, also der Teil von uns, der sich von Gott unabhängig machen möchte, der missbraucht mitunter auch die Religion, das Gebet und sogar den Namen Gottes, um sich im Kampf durchzusetzen. Also durch fromme Sprache sollten wir uns nicht blenden lassen. Manches Gebet richtet sich nicht an Gott, sondern an die Mitbeter. Es wird dann zum Bruch des zweiten Gebotes. Es ist Missbrauch des Namens Gottes. Aber das meint Paulus mit seinem Ruf nach Einheit gerade nicht. Was aber dann? Zunächst wollen wir anhand des Predigttextes festhalten, dass es anscheinend keinesfalls so ist, dass Menschen einander schon deshalb besser verstehen, wenn sie Gott verstehen. Hier sind gottergebene Menschen in Philippi. Die leben mit Gott, die reden mit ihm, aber das Gespräch mit den Geschwistern im Herrn, oh, das fällt schwer, das merkt man. Ja, das gibt es tatsächlich. Und wenn Paulus ihn nun zuruft, eines Sinnes zu sein, dann ruft er nicht zu einer Uniformierung des Sinns auf. Wir sollen auch nicht das ausschalten, was wir als Einzelne vor Gott erkannt haben und dem Willen der Gruppe opfern. Gleichschaltung ist eine Sache totalitärer Systeme. Aber es ist nicht Sache des Heiligen Geistes, der als Schöpfergeist schließlich die Schöpfung mit all ihrer überbordenden Buntheit ja hervorgebracht hat. Also das kann es nicht sein. Und der in Pfingsten unterschiedliche Sprachen und Kulturen einander hat verstehen lassen, ohne dass sich erst irgendwie eine Einheitssprache rausbilden muss, dass die sagten, jo, jetzt sprechen wir Esperanto miteinander und dann verstehen wir uns wieder. Nein, seid bloß wachsam und seid misstrauisch, wenn an irgendeinem Ort alle dasselbe sagen und Sprache geregelt wird, so wie der Verkehr. Wo Sprache reglementiert und verengt wird, reduzieren sich auch die Korridore des Denkens ganz schnell. Einheit und Einheitsbrei sind zwei unterschiedliche Dinge. Einheit ohne Einheitsbrei verspricht dagegen die Liebe. Denn sie bringt Vielfalt hervor. So ist sie auch das beste Gegenmittel gegen Sprachlosigkeit. Wenn wir zum Beispiel Radio hören, fällt das immer wieder auf. Das mit Abstand häufigste Genre in der Popmusik ist ja das Liebeslied, der Love Song. Eine schier unerschöpfliche Reihe an Bildern und Umschreibungen für den Geliebten könnte man jetzt anführen. Es muss nicht bei Mäuschen und Bärchen bleiben. Selbst nachdem die Tierwelt schon längst ausgeschöpft ist, ist da noch viel Luft nach oben, leider auch nach unten. Gewagte Metaphern, wilde, originelle Vergleiche. Warum? Ja, weil Liebe kreativ ist. Sie ist schöpferisch. Sie hasst das Klischee. Warum? Weil der Geist der Liebe uns total gegenwärtig werden lässt, geistesgegenwärtig, im Gleichschritt mit dem geliebten Partner, der uns beständig vor Augen ist. Wir denken ihm nach, auch wenn er gerade weit weg ist. In innerer Verbundenheit bewegen wir uns im liebenden Gleichschritt mit dem Partner. Es ist eine eigentümliche Bewegung, ganz sicher kein Stechschritt militärischer Synchronizität, eher so ein liebender Tanz, wo jeder sein Ureigenes tut, seine Originalität, seine Kreativität behält und sich doch beide zu einer höheren Einheit vereinigen. Einheit in Verschiedenheit. Genau um dieses Phänomen geht es nun auch Paulus. Er fügt dem Appell, eines Sinnes zu sein, Folgendes an. Seid dabei im Gleichmaß der Liebe. Und die Gemeinde weiß, worum es hier geht. Sie wird gleichsam auf ihren Markenkern zurückgeführt, auf ihr Epizentrum. Christus, der uns liebt. Er ist das Zentrum der Einheit, aus der wir alle bereits kommen und auf die wir uns immer wieder besinnen sollen. Ohne Christi Liebe wären wir alle nicht hier. Und weil es die Liebe Gottes in Jesus Christus gibt und Menschen sie erfahren haben, darum dürfen wir auch in diese gemeinsame Einheit zurückfinden. Die Konzentration auf diese Liebe, das ist der Schlüssel, sagt Paulus. Nun ist die Liebe Christi ja nichts Unbestimmtes. Es geht nicht um ein allgemeines Gefühl oder so ein waberndes Prinzip von Offenheit und Nettigkeit, sondern es geht ja hier um eine ganz konkrete Person, der uns die Liebe Gottes irgendwie anschaulich geworden ist. Offenbart als der Rettungswille Gottes für einen Menschen, der sich heillos in sich verlaufen hat, dort am Kreuz. Der zeitlebens der Herrlichkeit seiner Gottebenbildlichkeit hinterher spürt, ob bewusst oder unbewusst, und der diese Liebe Gottes ganz individuell erfahren hat. Allgemein gesprochen rettend. Und doch jeder in seiner ganz persönlichen Nuancierung. Jeder hier, der diese Liebe Gottes erlebt hat, könnte nun seinen persönlichen Love-Song erzählen oder singen. Es ist dieselbe Liebe. Es ist derselbe unglaubliche, liebende, barmherzige, um mich und dich ringende Gott, Jesus Christus. Und doch hat jeder, der von ihm gewonnen wurde, seine ganz eigene Strophe zugefügt. Unsere individuelle Verlorenheit und die ganz spezifische Rettung, mit der uns Christus befreit hat. Und ich bitte euch deshalb, singt nicht meine, sondern singt deine Strophe. Sing das, was du erlebst, nicht das, was ich erlebe. Wir sind eines Sinnes, nicht wenn wir alle dasselbe im Sinn haben, sondern wenn wir alle den einen im Sinn haben. Jesus und was er für mich getan hat, jeder auf seine Weise. Jeder singt sein Lied. Der eine vielleicht mehr wie Paul Gerhardt, der andere mehr wie Lady Gaga. Aber es geht um den einen. Und wenn wir darüber streiten, was nun dran ist in der Gemeinde, dann können wir das tatsächlich in Einheit tun, auch wenn wir für unterschiedliche Dinge eintreten, solange wir das nämlich mit dem Blick der Liebe auf den Gekreuzigten und Auferstandenen tun und unser Liebeslied singen. Sprich den Geschwistern klar machen, warum gerade mein Anliegen dazu beiträgt, dass Christus sich darin verdeutlicht und seine rettende Liebe bezeugt. Das ist der Sinn der Kirche. Und dann dürfen wir durch alle Auseinandersetzungen hindurch zuversichtlich sein, dass wir in dem einen verbunden sind, auch auf das Gemeinsame hinarbeiten. Zweiter Punkt, Bescheidenheit. Hilfreich dafür, hier kommen wir zu Paulus zweiter Trainingseinheit, ist Bescheidenheit. Das ist ja heute im Zeitalter der Selbstinszenierung und gepimpter Lebensläufe ein wenig befremdlich. Bescheidenheit, braucht man das? Wer braucht Bescheidenheit? Wir haben in der Berufswelt das Leistungsprinzip vielfach auch durch das Blender-Prinzip ersetzt. Ich kenne jemanden, der hat eine Sprachenschule eröffnet. Auf seiner Website weist er als seine Expertise das Direktorat über mehrere Sprachenschulen aus. Da ich seine Berufsbiografie kenne und mir lediglich bekannt war, dass er als Angestellter Englisch in einer Sprachenschule unterrichtet hat, habe ich da mal nachgefragt. Und dann sagt er mir, was waren das für Sprachenschulen, fragte ich, habe ich irgendwas verpasst? Dann sagt er ganz ungeniert, ich habe mal dort meinen Direktor 4 Wochen kommissarisch vertreten. Und als der kündigte nämlich, und jetzt habe ich da meine eigene Sprachenschule gegründet, 1 + 1 = 2, also mehrere. Ja, ich bin Direktor von mehreren Sprachenschulen. Ja, Bescheidenheit ist eine Zier. Das war in der Antike nicht anders übrigens. Bescheidenheit war zu Paulus Zeit eine als Sklavengesinnung verschrien. Nur dem beschränkten Leben stand Bescheidenheit gut zu Gesicht. Ansonsten war Durchsetzungsfähigkeit und die Sprache der Ellenbogen erste Bürgerpflicht. Das Leitmotto lautete, tue Großes und rede drüber. Das wird dich groß machen. Und wenn du groß bist, dann hast du Gestaltungsmacht und das wird dein Leben mehren. Das ist die Logik der Welt zu allen Zeiten auch gewesen. Man könnte sagen, das ist kulturgewordener Selbsterhaltungstrieb. Nun hat aber die christliche Gemeinde etwas erlebt, was diese Logik durchbrochen hat. Paulus' Liebeslied klingt deshalb wie folgt. Seid so unter euch gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an und ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht, hat ihm den Namen gegeben, der über allen Namen ist. Paulus hat erkannt, dass hier einer die Logik dieses größer, schneller, weiter, das Prinzip dieses me, myself and I, durchbrochen hat, um diese Welt zu retten. Denn von Christus her, von seinem Kreuz, war ja überdeutlich geworden, die Logik der Welt funktioniert ja gar nicht, sondern führt vielmehr zum Gau, zu ihrer Zerstörung. Und wenn wir den üblichen Mechanismen folgen, die in der Gemeinde natürlich genauso zu finden sind wie anderswo, nämlich Geltungssucht, Egoismus, Ehrgeiz, Stolz und resignierter Trotz, dann führt das nicht nur nicht zum erwünschten Ziel, nämlich mein Leben zu mehren, sondern es erzeugt auch unversöhnlichen Streit. Es verhindert Einheit. Die stellt sich aber ein, wenn wir uns von Jesus leiten lassen. Jesus hat nicht nach Größe für sich selbst gestrebt, sondern im Gegenteil erniedrigt für uns. Er hat seinen Status als Gottessohn aus Liebe fahren lassen, um uns zu retten, also um unseren Status zu erhöhen. Er hat Demut und Bescheidenheit vorgelebt. Und wenn wir uns aufblasen und zur Durchsetzung unserer Wünsche oder unseres Rechthabens die Sprache der Ellenbogen bemühen, dann wird dabei auch eines deutlich. Wir leben dann faktisch nicht im Glauben, Vertrauen auf Gott, der uns Daseinsberechtigung in seinem Reich an seiner Seite schenken will, sondern wir suchen dann unser eigenes Recht und unsere eigene Daseinsberechtigung vor den Mitmenschen durchzusetzen, unsere eigene Gerechtigkeit. Und was gehen wir damit zu erkennen? Ja klar, dass uns die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, doch im Grunde herzlich egal ist. Oder nicht? Das Tragische dabei, wir werden nicht zum Ziel kommen. Der Mensch auf der Suche nach Status und Selbstbehauptung ist wie einer, der Salzwasser trinkt. Er wird immer durstiger. Er sucht die verlorene Herrlichkeit seiner Gotteskindschaft in Dingen, die sie nicht ersetzen können. Jede Form von Selbstrechtfertigung scheitert daran, dass uns Rechtfertigung in Wahrheit von anderer Stelle zuteil wird. Sie muss uns geschenkt werden. Und Gott hat gesagt, er will das schenken, das hat er versprochen. Er sagt, glaube mir, vertrau mir, du darfst mein Kind sein. Du hast dein Leben ohnehin von mir, von deinem Schöpfer, deine Gesundheit, dein Lebensalter. Das kannst du doch nicht selber bestimmen. Also lass es dir doch schenken, statt es dir erkämpfen zu wollen. Dein Leben ist Geschenk. Und das zu erkennen, und das anzunehmen als große Klammer, um unser Leben zu begreifen, das macht, finde ich, so richtig realistisch und dann auch irgendwie wieder bescheiden. Zugleich entkrampft es auch und nimmt die Verbissenheit weg. Es führt in die Einheit zurück, die wir verloren haben. Dritter Punkt, Anteilnahme. Noch ganz kurz der letzte Punkt. Achtet den anderen höher als euch selbst, sagt Paulus. Ich muss an manches Gespräch denken, wo die Redeanteile sehr eindeutig verteilt waren. Der andere erzählt und erzählt, man selbst hat vielleicht nur Fragen gestellt und am Ende sagt der andere, das war aber schön, dass wir uns mal wieder unterhalten konnten. Ich denke dann zwar einerseits, eigentlich hast ja nur du geredet, andererseits weiß ich, der hat das jetzt echt mal gebraucht, dass ihm einer zuhört. Und ich glaube in der Tat, wir tun einander in der Gemeinschaft einen Riesendienst, wenn wir den anderen sehen, ihn vorkommen lassen, ihn hören. Ich hatte das schon mal an einer anderen Stelle, glaube ich, gesagt, wenn wir mehr in dieser Weise funktionierende Gemeinschaften mit tragfähigen Beziehungen hätten, wo Menschen sich gegenseitig tragen, dann müssten unsere Psychiater, unsere Psychologen, unsere Therapeuten nicht dauernd Überstunden schieben. Und wir alle gesunden daran, weil wir wieder einen Blick für die Belange unserer Mitmenschen bekommen, statt uns den ganzen Tag nur um unsere eigenen Probleme zu drehen. auf in den Kampf, sagt Paulus. Christsein ist Kampfsport. Kampfsport der paradoxen Art. Es ist Kampf gegen sich selbst und den alten Adam. Es ist der Kampf, endlich nicht mehr kämpfen zu müssen und zur Einheit in Christus zurückzufinden. Eine Einheit in versöhnter Verschiedenheit, das macht bescheiden. Das schenkt Kraft zu wirklicher Auseinandersetzung aus einer höheren Einheit. Und es verheißt einen Frieden, der tiefer geht, als ihn nicht Angriffspakte und brüchige Sprachregelungen schaffen können. Also auf in den Kampf. Amen.